Ich möchte euch von dieser Stelle aus alle grüßen und euch einen gesegneten Sonntag wünschen. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich kurz ein Gebetsanliegen noch weitergeben. Und zwar, der Hans Kugler ist heute Morgen ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf Schlaganfall. Und vermutlich ist deshalb auch die Magdalene dann im Krankenhaus. Und wir wollen für ihn beten, ja, dass Gott auch da eingreift. Vielleicht können wir einfach nochmal gerade aufstehen und dann sprechen wir ein Gebet. Zusammen beten wir für den Hans Kugler, genau, dass Gott Gnade schenkt und ja, er ist in seiner Hand und ja, möge Gott ihm helfen. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir möchten jetzt auch den Hans vor deinen Thron bringen. Wir möchten dich bitten, auch für Magdalene, gib ihr die nötige Geborgenheit und Ruhe im Herzen, das Vertrauen in dich, dass du die Kontrolle über alles hast. Und Herr, wir befehlen den Hans in deine Hände und ich bitte dich, dass du ihn berührst, dass du ihn wieder aufrichtest, dass du Gnade schenkst, Herr, dass alles nach deinem Willen geschieht und nach deinen Plänen, Herr. Wir wissen, du kannst Wunder tun, du kannst heilen, du kannst alles so hinausführen, dass es gut ist, Herr. Und da vertrauen wir dir, Herr. Du kannst ihn wieder aufrichten, wiederherstellen. Was auch immer du willst, Herr, tu du es, Herr. Aber wichtig ist, Herr, wir wollen dich bitten, dass du das alles lenkst und leitest, was jetzt da im Krankenhaus geschieht. Ja, dass auch das Personal genau das Richtige tut, was für Hans jetzt gut ist. Berühre du ihn, Herr, und sei du ihm nahe. Und lass ihn spüren, dass du bei ihm bist. Und auch die ganze Familie. Wir danken dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du sie nicht im Stich lässt, sondern sie tröstest und stärkst in diesen schwierigen Momenten. Amen. Amen. Ja, wie schnell kann sich, und ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte kurz ein paar Worte sagen am Anfang und dann lesen wir nochmal den Predigttext und dann dürft ihr endgültig sitzen. Aber jetzt möchte ich erst ein paar Worte so sagen. Wie schnell kann sich unsere Situation im Leben ändern? Wir haben das alles nicht in der Hand. Wir wissen, dass Hans eigentlich jahrzehntelang wirklich auf seine Gesundheit geachtet hat. Er hat gesund gegessen, er hat viel Sport gemacht. Und dennoch ist es manchmal unerklärlich, dass solche Dinge passieren. Aber das sagt uns, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Und das ist das Wichtige. Und das erinnert uns auch an die Ewigkeit. Wir sind hier eigentlich nur auf der Durchreise. Und deshalb ist auch unser Glaube nicht nur eine Nebensache, sondern unser Glaube an unseren Gott ist etwas sehr Zentrales in unserem Leben. In dieser Welt, die Gott nicht kennt, ist es eine Randerscheinung für bestimmte Festlichkeiten, aber für Gott ist es sehr wichtig, dass wir ihn in unser Leben mit einbeziehen und in jeder Lage, dass er ja die bestimmende Person ist. Heute Morgen möchte ich einen Text lesen aus Matthäus 4, 12 bis 17. Das ist eigentlich der Text, den dreijährigen Dienst Jesu, den öffentlichen Dienst einleitet. Das ist der einleitende, der einführende Text in diese drei Jahre öffentlichem Dienst von Jesus. Genau, und lasst uns dann den Text lesen. Ihr dürft jetzt gerne nochmal aufstehen. Wir möchten ja das Wort Gottes respektvoll behandeln, weil es ist das Wort des Herrn. So, ich lese aus Matthäus 4, 12 bis 17. Eigentlich geht es um Vers 17, aber damit wir den Zusammenhang haben. Das heißt, als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Soweit dieser Text. Herr Jesus, segne das Wort und segne die Herzen und schenk du die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Herr, rüste uns aus, stärke uns, gib uns Kraft, Herr, heilig und würdig zu leben, um dir Ehre zu bereiten. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. So, hier haben wir, wie gesagt, der Beginn des öffentlichen Wirkens. Einleitend wird hier eine Prophetie des Propheten Jesaja erwähnt. Diese Geschichte mit Land Zebulun und Naphtali, der See. Der See ist das Galiläische Meer, der See Genezareth. Und um diesen See Genezareth war dieses Land Zebulun und dieses Land Naphtali, also zwei Stämme der 12 Stämme Israels. Um diesen See rum war eine wichtige Handelsstraße. Aber diese Handelsstraße wurde auch benutzt für die Heere der kriegführenden Parteien. So, an diesem Land Zebulun und Naphtali sind natürlich auch Militäreinheiten ins Land gekommen, um das Land zu bedrohen. Und hier heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Die Situation in Israel zur Zeit wo Jesu Dienst begonnen hat, aber auch zu seiner ganzen Lebzeit, war ja eigentlich unter Besatzung. Man könnte es so vergleichen jetzt, so wie Ostdeutschland, wie die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg unter russischer Kontrolle war, so ist Israel unter römischer Kontrolle und Herrschaft gewesen. Das waren düstere Zeiten. Deshalb heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Das ist die Situation. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Wer ist das Licht? Das Licht ist Jesus. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist in diese Dunkelheit in Israel hineingeboren worden. Die Finsternis steht auch für das Böse. Ja, da war viel Böses. Und wir können direkt auch einen Bezug zu heute machen. Auch heute lebt so manches Volk in Finsternis, geistliche Finsternis, und braucht dringend das Licht Jesu Christi. Jesu Botschaft, Jesu Kernbotschaft zum Beginn seines öffentlichen Dienstes ist die Botschaft: Tut Buße. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Mit Buße, da verbinden wir oft Strafe. Ja? Also wenn du im Auto über die rote Ampel fährst und da ist ein Blitzer, dann wirst du geblitzt und kriegst eine Rechnung. Aber dieses Wort Buße im Urtext meint nicht Strafe, sondern es meint etwas anderes. Eigentlich meint es, dass man die Richtung ändern soll. Und dass eine Änderung stattfinden soll. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das heißt, das Reich der Himmel ist mit Jesus, also in diese Welt gekommen. Es heißt ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So Gott selbst ist in diese Welt gekommen, leibhaftig, als Person. Und ist in diese Welt gekommen und hat das Licht eigentlich gebracht. Übrigens hat auch Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen, da wo wir leben und wo wir wohnen, ein Licht sein. Wir sind ein Licht, wenn wir heilig leben, wenn wir Gott ehren und wenn wir von Gottes Geist geleitet handeln. So wie Jesus das getan hat in seinem irdischen Leben. Mein erster Gedanke ist, dieses Wort Buße ist das Hauptthema heute Morgen und da geht es um das Umkehren. Umkehren in zwei Varianten. Das erste ist Umkehren als Richtungsänderung. Ich möchte zwei paar Bibelstellen auch erwähnen. Und zwar erstens Matthäus 18, Vers 1 und da noch weitere. Und zwar geht es da eigentlich um das Thema, die Jünger haben gestritten, wer ist der Größte im Himmelreich? Die Jünger diskutieren, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Was macht Jesus? Er nimmt ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht, und jetzt haben wir dieses Wort wieder, umkehrt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Ja, wie sind denn die Kinder? Wie sind Kinder? Man könnte auch sagen, wie sind die Erwachsenen? Und dann kann man es vergleichen mit den Kindern. Nun, was Erwachsene tun ist, in der Regel, sie vergleichen sich. Ja? Also früher war es so, früher, vor Jahrzehnten, vor vielen Jahren, als ich klein war, mein Nachbar hat jetzt statt einem VW einen Mercedes gekauft. Boah, das müssen wir auch einen kaufen. Wir vergleichen uns, ja. Was die können, das können wir auch. Die haben gebaut ein Haus, oh, wir müssen auch was, eine Immobilie haben. Wir vergleichen uns. Die Kinder von den Nachbarn gehen zum Gymnasium. Unsere Kinder müssen auch zum Gymnasium. Ist es nicht so? Ja, was die anderen können, können wir auch. Also auf jeden Fall. Nun, wir wollen sie sogar noch übertrumpfen. Wir wollen besser sein als die anderen. Das ist eigentlich in unserem ganzen Wirtschaftssystem, in unserem ganzen Gesellschaftssystem, das steckt drin. Leistung. Mehr, besser, schneller und so weiter. Aber das steckt in den Kindern eigentlich noch nicht, in den Kleinen. Das wird ihnen dann beigebracht, ja? Beigebracht, Anreize zu setzen. Hey, du musst Leistung bringen, Leistung wird erwartet, ja, und so weiter. Aber Jesus sagt, damals war das noch nicht so wie bei uns heute, damals war das eher eine Agrargesellschaft, damals waren andere Verhältnisse. Da gab es noch keine Stempeluhr, noch keine digitale Zeitmessung. da liefen die Uhren noch ein bisschen langsamer. Man hat so gearbeitet wie ja, nach dem individuellen Tempo und so weiter. Jesus sagt, der erste Schritt ist, ihr müsst umkehren, ihr Erwachsene, ihr Zuhörer. Ihr müsst werden wie die Kinder. Aufhören zu vergleichen. Jesus spricht von diesem normalen Umkehren, und zwar wie wenn man mit dem Auto gefahren ist und hat gemerkt, ich bin jetzt falsch abgebogen. Wir waren ja neulich auf der Bundestagung und da sind wir über Land gefahren, nicht Autobahn und Bundesstraße, sondern da über Land. Und dann, mein Navi ist nicht ganz so genau, also auf 20 Meter ist es nur genau. Und da waren zwei Ausfahrten kurz nebeneinander. Und wir haben die erste genommen statt die zweite. Und dann sind wir abgebogen und plötzlich haben wir gemerkt, wir sind auf einer vierspurigen Bundesstraße, die wieder zurück nach Hause führt. Und jetzt mussten wir ein paar Kilometer fahren bis zur nächsten Ortschaft, damit wir umdrehen konnten und wieder zurück. Sowas kann passieren. Falsch abgebogen. Und wisst ihr, viele Menschen im Leben sind falsch abgebogen. Alle, die Jesus nicht kennen, alle, die Gott nicht kennen, die sind im Moment auf der falschen Spur, nämlich weg von Gott. Und das ist eine Tragödie. Das ist schlimm. Sie müssen umkehren. Menschen müssen umkehren, hin zu Gott. Um das geht es. Umkehren, Buße tun, umkehren, umkehren. In den Zielen in unserem Leben. Jesus will uns dazu bringen, falsch eingeschlagene Wege abzubrechen. Abzubrechen. Und uns neu an seinem Wort zu orientieren. Die Richtschnur ist Gottes Wort. Die Richtschnur für unser Leben. Man könnte sagen, der Maßstab für unser Leben. Der Kompass, das Navi für unser Leben ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Denn dort hat der Schöpfer unseres Lebens sich geoutet und hat dort reingeschrieben, was seine Gedanken sind und wie er denkt und wie er arbeitet und wie er will, dass wir leben. Wir können das Wort Gottes nicht genug schätzen, denn Jesus selbst ist ja das fleischgewordene Wort. Also Jesus ist praktisch, wenn wir die Bibel nehmen und würden die jetzt, dass es ein Mensch lebt, was da steht, dann brauchen wir nur Jesus angucken. Jesus lebt eigentlich die Bibel. Er lebt das Wort Gottes. Er tut, was Gott will. Was die Kinder als Vorbild angeht, ist die Frage, was sagt Jesus dann noch? Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, wenn du der Größte sein willst und das, wenn du der Größte sein willst im Reich Gottes, dann musst du dich selbst erniedrigen und zum Diener machen, was Jesus getan hat. Er ist in diese Welt gekommen, der Sohn Gottes. Er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Die Herrlichkeit beim Vater. Er hat es alles zurückgelassen. Er hat es nicht krampfhaft festgehalten und gesagt, Moment mal, ich hier im Himmel ist schön angenehm. Da habe ich alles, was ich will. Ich werde geehrt von den Engeln. Ich bleibe einfach hier. Nein, er hat die Herrlichkeit verlassen. Er war bereit, auf diese Herrlichkeit zu verzichten, wurde Mensch, wie jeder andere Mensch auch, als Kind geboren, verfolgt schon in den ersten zwei Jahren von Herodes, dem König, Kindermord in Bethlehem. Man hat ihn schon als Säugling, als Kind nach dem Leben getrachtet. Der Feind Gottes schläft nicht, schon als Kind. Und dann ging das weiter. Er hat das Wort Gottes verkündigt. Und was passiert? Viele laufen ihm nach, viele schätzen ihn. Und irgendwann wird die Botschaft etwas unangenehm. Er sagt, wer sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Oder er sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, kann nicht mein Jünger sein. Regen sich die Juden auf. Wie kann der sagen, wir können sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Sie meinen es wörtlich, aber Jesus meint es bildlich. Wer nicht Jesus verinnerlicht, verstoffwechselt sozusagen, verinnerlicht, kann nicht richtig Gottes Jünger sein. Das ist, manchmal entsteht der Eindruck, als ob das Christsein so eine Art wie ein Hobby ist, wie Golf spielen oder sowas, oder beim Hasenzüchterverein Mitglied sein oder sowas. Wenn du Freizeit hast, dann machst du das und ansonsten gehst du deinem Leben nach. Das hat nichts mit Christsein zu tun. Christsein bedeutet, Gott will von dir, von mir Besitz ergreifen. Er will unser Leben ganz haben, total. Alle Bereiche unseres Lebens sollen unter die Kontrolle Jesu und des Heiligen Geistes kommen. Das ist eine ganz andere Intensität. Das ist etwas ganz anderes an Intimität auch. Ganz persönliche Angelegenheiten, da will Gott reinsprechen. Und die Frage ist, lassen wir das zu? Oder sagen wir, Moment mal, also so weit kannst du schon kommen, aber da hört es auf. Das ist mein Thema, das ist mein Bereich, da entscheide ich immer noch selber. Nein? Für viele Leute hat es bedeutet, alles hinter sich zu lassen, in die Mission zu gehen. Familie, Beruf, alles zurück in ein fremdes Land unter fremde Völker. Wer von den Eltern sagt, oh super, dass du jetzt Missionar wirst. Was denkt man denn? Was denkt man? Was ist das? Du gehst irgendwo in ein Land, das unterentwickelt ist. Du bist da 10, 20 Jahre, du kommst zurück, du findest dich vielleicht gar nicht mehr zurecht in deinem Heimatland, weil sich alles weiterentwickelt hat. Und du warst irgendwo in der Pampa. Aber es kann sein, dass Gott beruft und sagt, ich möchte dein Leben haben, ich habe einen Plan. Dort ist der Platz, wo du hin sollst. Und dann plötzlich kostet Nachfolge etwas. Dann geht es darum, einen Preis zu bezahlen. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen? Es ist, wisst ihr, Christsein, manchmal ist es so wie, weißt du gehst zum Konzert in der Stadthalle, da wird etwas geboten, das ganz angenehm ist, und dann gehst du aber wieder nach Hause und dann ist dein Leben wieder. Aber das ist nicht so im Reich Gottes. Natürlich ist es schön, wenn wir uns versammeln, wenn wir gestärkt und gesegnet werden. Wir brauchen das, wir brauchen dieses Bewusstsein. Da gibt es noch mehr, die auch glauben, die auch Gottes Kinder sind, die auch den Weg gehen. Aber dann, wenn ich im Alltag bin, bin ich alleine. Und dann ist die Frage, was bedeutet mir dieses Wort? Was bedeutet mir mein Glaube? Lebe ich denn das? Oder auch nicht? Wer ist der Größte, war die Idee. Das ist die Überlegung in dieser Welt. Die Leute wollen groß sein, die wollen Karriere machen, die wollen was zu sagen haben. Aber im Reich Gottes ist es umgekehrt. Der Größte soll euer Diener sein. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er war sich nicht zu fein, ihnen die Füße zu waschen. Und Petrus hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will von dir nicht die Füße gewaschen haben. Dann sagt Jesus, wenn du das nicht zulässt, wirst du keinen Teil an mir haben. Was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Ich diene dir. Und ich bin ein Vorbild für dich. Und die Frage ist, ich möchte es mal ganz praktisch machen. Wenn wir hier ein Mittagessen haben, dann irgendwann hat es gut geschmeckt, die Gemeinschaft war toll und dann ist die Frage, wer macht den Abwasch? Wer macht den Abwasch? Ja, plötzlich, ich habe noch einen Termin oder was weiß ich was. Wer schreit Hurra, jetzt darf ich noch abwaschen? Also ich überspitze das ein bisschen. Wer räumt die Stühle weg oder wer bringt die Stühle? Ja, das ist ein Gedanke. Der nächste Gedanke ist, mit diesem Kind sein, wer ein solches Kind aufnehmen wird, nimmt mich auf. Eigentlich wertet Jesus Kinder auf. Er sagt, wer ein Kind aufnimmt, also es gibt ja auch Waisenkinder, Kinder, die keine Eltern mehr haben. Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Wir haben ja Marc Franz, der Kinder aufgenommen hat, 2. Auch andere, Jürgen Rudolf, unser Missionar, hat einen Sohn von Afrika aufgenommen. Würden wir das tun? Ja, aber was ist das, wenn ich adoptiere das Kind? Dann darf das Kind auch erben. Will ich das? Ich habe noch ein Kind, ich habe 3 eigene oder 4 eigene und noch eins dazu, 5. Die kosten alle Ausbildung. Versteht ihr so? Man denkt ja menschlich, aber Gott sagt, Gott malt ein ganz anderes Bild. Er sagt, pass auf, ein Kind ist etwas sehr Wertvolles. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Und wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und dritter Gedanke in diesem Text. Wer von einem dieses Kind, das an mich glaubt, Anlass zur Sünde gibt, dem ist es besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn in die Tiefe des Meeres versenken. In anderen Worten, wer ein Kind zum Beispiel missbraucht, wer ein Kind psychisch beschädigt, da ist Jesus streng und sagt, das ist ein Verbrechen. Warum ist das ein Verbrechen? Weil das, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, das nehmen wir bis ins hohe Alter mit. Das vergessen wir normal nicht. Das, was die letzten 5 Jahre war oder 10 Jahre, da vergessen wir vielleicht manches. Aber das, was in unserer Kindheit war. Ich habe lang genug Seniorenarbeit gemacht. Die Kindheit und die Jugend, die ist eigentlich bei allen präsent. Die können dir alles erzählen, was in der Kindheit war. Das prägt. Und deshalb sagt Jesus, Finger weg von den Kindern. Kinder müssen ordentlich behandelt werden, denn wer eines dieser Kinder Anlass zur Sünde gibt, dem wäre es besser, man würde den Mühlstein um den Hals hängen und im Meer versenken. Wenn er nicht umkehrt, ich nehme ein zweites Beispiel. Ihr kennt das Beispiel von diesem, wir nennen das der verlorene Sohn. Ja? Also ein Vater hat 2 Söhne. Der eine ist ein ganz fleißiger, der macht alles genau nach Vorschrift, ordentlich. Der andere, der arbeitet auch, aber der sagt, eigentlich wäre es doch schön, mal in die weite Welt zu gehen und da was zu erleben. Immer bei dem Vater, was weiß ich, auf dem Feld arbeiten, es ist langweilig. Manche empfinden es so langweilig, wenn man immer so Tag für Tag so seine Routine machen muss. Ich will was erleben, ich will mal in die weite Welt. Er sagt, Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Ich will verreisen. Ich bin überzeugt, dieser Vater hat geahnt, was passiert. Und er war nicht begeistert von dieser Bitte. Aber entgegen irdischen Vätern gibt dieser Vater, der hier erwähnt wird, diesem Sohn das Erbe. Dieser Sohn geht weg. Er hat Geld genug. Er lebt in Saus und Braus. Plötzlich hat er unwahrscheinlich viele Freunde, die alle sich mitfreuen, dass er so viel Geld hat. Und dieses Geld wird immer weniger und weniger. Und irgendwann heißt es, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über dieses Land, über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Plötzlich vom Überfluss zum Mangel. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jetzt heißt es, als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Eigentlich landete er bei den Schweinen. Er war mittellos, da war eine Hungersnot und jetzt musste er irgendwie Geld verdienen und da hat er sich bei einem Bauer angeboten, Schweine zu hüten. Da sitzt er bei den Schweinen und bewacht die Schweine und denkt dann über sein Leben nach. Und erinnert sich, eigentlich hatte ich mal einen Vater und da ist mir so gut gegangen bei diesem Vater. Da war ich versorgt, ich hatte alles, was ich gebraucht habe. Und jetzt, ich würde gerne das essen, was die Schweine fressen, aber niemand gibt es mir. Als er aber in sich ging, sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot? Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das war eine Trendwende, eine Umkehr. Er lief weg von seinem Vaterhaus, er verprasste sein Vermögen und jetzt in der Gosse, am Tiefpunkt seines Lebens erinnert er sich, da gibt es einen Vater. Und er entscheidet sich, ich muss zurück. Ich muss zurück zu meinem Vater. Und wenn der Vater jetzt der Vater im Himmel ist, so ist es nämlich, die Menschen laufen weg von Gott. Sie laufen weg. Sie leben ihr Leben, sie wollen es genießen, sie wollen gut leben, sie wollen was sehen und erleben. Und dann landet man teilweise in der Gosse. Und dann irgendwann, wenn es dann nicht mehr weiter runter geht, wenn man wirklich platt ist am Boden, dann überlegt man, hey, wo bin ich gelandet? Hey, was ist passiert? Eigentlich hatte ich es doch recht gut. In meinem Vater. Im Elternhaus. Und dann entscheiden sich manche zurück zum Vater. Manche leider nicht. Sie werden dann verbittert, rebellisch oder kriminell oder sonst etwas. Aber wohl dem, der umkehrt, der Buße tut, der eine Wende vollzieht, eine Veränderung. Ja, ich habe in seinem Herzen sagt er, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Vater, das will er seinem Vater sagen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er hat verstanden, was er getan hat, war eigentlich lieblos seinem Vater gegenüber. Das Erbe bekommt man, wenn die Eltern gestorben sind. Er wollte es aber vorher haben. Das ist egoistisch, egozentrisch. Das ist genusssüchtig. Geld, damit ich verleben kann und so weiter. Nun, das ist die Art von Wende, du gehst in die falsche Richtung, du merkst, ich muss zurück und du tust es. Nun gibt es aber auch ein anderes Beispiel im Dienst Jesu, in diesem dreijährigen Dienst, wo eine andere Wende stattgefunden hat. Ein zweites Beispiel möchte ich noch anführen, und zwar in Lukas 19, dort wird berichtet von dem Zöllner Levi, der auch Matthäus heißt, und von einem anderen Zöllner, von Zachäus. Zuerst Zachäus, Lukas 19,2, Zachäus ist einer der obersten Zolleinnehmer und er ist ein reicher Mann, sagt uns das Wort. Also Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, Lukas 19, Vers 2. Zolleinnehmer, reicher Mann. Was hat es mit diesen Zöllnern damals zu tun? Nochmals, der geschichtliche Hintergrund ist, die Römer haben Israel, das Land Israel besetzt und sie haben die Länder, die sie erobert haben, besetzt haben, haben sie Zölle kassiert. Sie haben praktisch Tribut verlangt. Das war teilweise in Form von Naturalien, Weizen nach Rom, damit Brot und Spiele für Rom, teilweise aber auch Geld. Und so haben diese Zolleinnehmer, das waren eigentlich von den Römern angestellte Zollpächter. In anderen Worten, zum Beispiel dieser Levi, dieser Matthäus, saß am Zoll. Und zwar in der Nähe von Jericho war diese Zollstation. Und dort war auch der Übergang über den Jordan. Immer irgendwo, wo so ein Flussüberquerung war, wo man da über diesen Fluss musste oder über eine Brücke oder wo auch immer, da war das sehr geschickt, eine Zollstation aufzurichten, denn wenn Leute dort vorbei müssen, kann man ihnen so praktisch Zoll verlangen. So, es ist eine günstige Straßenlage. Genau, Jericho. Und so, also die Römer haben da beschlossen, da muss Zoll eingenommen werden. Zachäus oder Levi, der bietet sich an und er wird sozusagen der oberste Zolleinnehmer, also der Chef der Zöllner. Genau, die Römer haben gesagt zu diesen Zolleinnehmern, ich will eine feste Summe haben. Wir Römer, wir wollen, sagen wir mal, einen bestimmten Betrag haben, den musst du einnehmen. So, aber diese Zolleinnehmer, die haben dann zwar schon diesen Betrag, den die Römer wollten, abverlangt, aber teilweise, die hatten ja sozusagen ein Monopol, ein Recht, haben sie ein bisschen mehr verlangt, dass für sie auch nur was übrig bleibt. Und genau, die haben das versucht, einfach noch ein bisschen für sich privat noch was rauszuschlagen. Um einen Unterschied zwischen dieser Fixsumme und der tatsächlichen Einnahmen praktisch selbst in die eigene Tasche zu streichen. Und auf diese Weise hat das Volk Israel diese Zöllner als Kollaborateure, als Leute, die mit den Feinden des Volkes zusammenarbeiten, mit der Besatzungsmacht, haben sie eigentlich verachtet, diese Zöllner. Das sind unehrliche Geldaussauger, die nehmen die Leute das Geld aus der Tasche. In Wirklichkeit mussten diese Zöllner eigentlich intelligente Leute sein. Die mussten ja mit Mathematik was verstehen, die mussten organisatorisch fähig sein, die mussten gesellschaftlich gewandt und sie mussten praktisch auch die griechische Sprache beherrschen. Das war damals so auch gang und gäbe, die internationale wie heute in Englisch. So, diese Zöllner waren praktisch Kapazitäten in der Oberschicht. Und Jericho war für einen solchen Zollchef ein idealer Platz, um gut Geld zu verdienen. Dieser Zachäus, dieser oberste Zolleinnehmer, Da kommt jetzt Jesus zu diesem Zachäus und isst bei ihm zu Abend. Oder der Zachäus gibt ein Essen. Und da sind auch die Pharisäer da. Und die Pharisäer kritisieren dann, wie kann Jesus zu solchen Leuten zum Essen gehen? Wie kann Jesus bei solche Zöllner und Sünder einkehren? Das war für diese Obrigkeit in Israel schwierig. Aber dieser Zachäus sagt: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. In anderen Worten, dieser Zachäus, der war gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, wenn man das beurteilt, dann hat er eigentlich schon auch ein Gewissen gehabt, der hat empfunden, wenn ich den Leuten zu viel abknöpfe, ist das nicht in Ordnung. Das geht nicht. Und er hat Buße getan, indem er zurückgezahlt hat, mehr als er eigentlich abgenommen hat. Ich weiß es nicht, ob es in dem Text war, irgendwann sagt Jesus, deinem Haus ist Heil widerfahren. Zachäus war ein Zöllner, aber es gibt auch noch eine zweite Geschichte im Leben Jesu in seinem öffentlichen Dienst, nämlich, wie gesagt, der Levi. Und der ist berichtet in Lukas 5, 27 bis 32 und dort heißt es: Danach ging er, Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi, Matthäus, am Zollhaus sitzen. Und dann läuft es ähnlich. Da heißt es: Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. In anderen Worten, Jesus hat diesen Levi, der dann später oder auch Matthäus genannt wird, hat gesagt: Komm, folge mir nach. Verlass deine Zollstation. Verlass dein gutes Einkommen. Gib deinen gut bezahlten Job auf. Wie viele Leute würden heute, wenn du ihnen sagst, hey, gib deinen Job auf, bei der Bank oder bei der Börse oder wo man viel Geld verdient, und werd ein Prediger des Evangeliums und sag mir, hey, wie bitte, also puh. Ja, wenn man irdisch denkt, ist das eine Unmöglichkeit. Das kann man nicht, das kriegt ein Mensch nicht übers Herz. Aber wenn man Reich Gottes denken hat, wenn man an die Ewigkeit denkt, wenn man an Jesu Herz sein Ohr hat, dann wird es möglich. Ich hatte eine Schulkollegin auf dem Bibelseminar, die war Beamtin. Die hat gekündigt und ist auf die Bibelschule gegangen. Die hat ihren Beamtenstatus verloren. Beamtenstatus bedeutet gute Versorgung und gute Pension und angenehmes Arbeitsklima in klimatisiertem Büro. Aber sie hat es aufgegeben, um Jesu Willen. Es gibt andere Beispiele. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. In anderen Worten, ich bin nicht gekommen, Leute zu rufen, die sich selbst für gerecht halten, denen es so gut geht, die nichts brauchen, die satt sind, die einfach zufrieden sind, die in Ruhe gelassen werden wollen, sondern ich bin gerufen, um Sünder zur Buße zu rufen, zum Umkehren, zum Umdenken. Sünder zur Buße. In Römer 12, 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Nochmals, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Veränderung beginnt im Denken, im Kopf. Die Frage ist, worüber denkst du nach, so im Alltag, im Leben? Worüber denken wir nach? Ich habe eine Andacht gehört von Joyce Meyer, manche mögen sie, manche nicht, aber die war gut. Und Joyce Meyer sagt, wenn du an Jesus glaubst, denkst du wahrscheinlich immer wieder an die Dinge der Bibel. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du gläubig bist, am Tag über so. Irgendwann mal kommen dir die Gedanken, was du schon gehört hast, das Wort Gottes gelesen und so weiter. Aber überleg mal, ob du diese geistlichen Inhalte nicht mit negativen Gedanken vermischen tust oder mit irgendetwas, das dir zufällig in den Sinn kommt. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich einfach über das nachgedacht, was mir gerade durch den Kopf ging. Und vieles davon war entweder Lügen des Teufels oder schlichtweg Unsinn, sagt sie. Wenn du einfach deine Gedanken laufen lässt, klar, dann manchmal denkst du an Wort Gottes und manchmal denkst du an die Lügen des Teufels, die so propagiert werden in dieser Welt. Wir haben ja Propaganda en masse in den sozialen Medien. Leute werden manipuliert von dieser Propaganda. Und wer nicht prüft, wird Opfer der Propaganda. Unsinn, Lügen des Teufels. Je mehr Zeit wir damit verbringen, über biblische Wahrheiten nachzudenken, umso mehr werden wir aus Gottes Kraft und Gottes Fähigkeit heraus leben. Wir müssen prüfen. Und wir sollten unser Denken auch überprüfen, ob es Wort Gottes konform ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, dass ihr durch Erneuerung, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, eures Denkens, eurer Vernunft, eures Verstandes. Erneuerung. Erneuerung heißt Veränderung. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. In anderen Worten, Jesus bzw. Apostel Paulus ruft seine Zuhörer, die Zuhörerschaft in Rom auf. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Ihr Römer, die ihr in der Welthauptstadt Rom lebt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Erneuerung, Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Gott will und Jesus will und der Heilige Geist will, dass wir neue Menschen werden, dass unser altes Leben weicht und dass wir in Jesu Bild verändert werden. Das hat mit Buße zu tun, mit Umdenken, mit Neudenken, mit Veränderung in Jesu Bild. David war einer der großen, wenn nicht der größte König Israels. Und als David, und David ist ein typisches Beispiel, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du deine Gedanken schweifen lässt, wenn du deinen Gedanken Raum gibst und nicht kontrollierst, du lässt einfach deine Gedanken da laufen. Was macht er? Er geht nicht mit der Armee in den Kampf, sondern er bleibt zu Hause, wo es schön bequem ist. Dann abends geht er auf seine Dachterrasse und guckt so in der Gegend rum, lässt die Seele bampeln. Was sieht er? Eine Frau, die badet. Die Bathseba. Was macht er? Er ruft sie und schläft mit ihr. Und dann schickt er sie wieder weg. Und was passiert? Sie wird schwanger. Und jetzt hat David ein Problem. Muße nennt man das. So Seele bammeln lassen, alles locker nehmen. Ne? Wir müssen auf unsere Gedanken aufpassen. Wir brauchen Disziplin und Zucht für unsere Gedanken. Wir kennen die Geschichte, was passiert. Er lässt den Mann kommen, er macht ihn betrunken, er schickt ihn nach Hause, der geht nicht nach Hause, er schläft auf der Schwelle zum Haustür und dann schickt er ihn in den Krieg und sagt zum Heerführer, an die Stelle, wo es am schlimmsten ist, da schickst du ihn, Uriah den Hethiter, und er kommt dort um. Aber Gott hat's gesehen und sagt, du hast diesen Uriah umgebracht. Du hast es getan. Durch das Schwert der Feinde. Die Feinde waren nur, du bist verantwortlich. Das war eine dunkle Situation im Leben Davids. Was tut Gott? Er schickt den Propheten Nathan. Prophet Nathan erzählt David eine Geschichte. Du, da war so ein Mann, der hatte nur ein Schaf. Und jetzt kam der andere und hat der wo viele Schafe hatte, und hat dem einen das Schaf weggenommen. Und dann sagt David, der Mann ist des Todes. Und sagt Nathan, du bist der Mann. Du hast dem Uriah, der nur eine Frau hatte, die Frau weggenommen. Und du hast viele Frauen und hast das gemacht. Und dann sagt David, ja, ich bin schuldig. Ja, ich habe gesündigt. Gott hat ihn überführt und hat ihm gezeigt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Was tut David? Der schreibt Psalm 51 später. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, als er zu Bathseba eingegangen war, dann sagt David, sei mir gnädig, o Gott, wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das ist ja das Problem der Sünde. Die Sünde ist wie so eine Alarmanlage. Wenn du gesündigt hast, du kriegst die Alarmanlage nicht mehr aus. Die sagt ständig, du bist schuld, du hast das getan, du bist es. Erst wenn du Buße tust, hört sie auf, die Alarmanlage des Gewissens. Gegen dich, sagt David, gegen dich allein habe ich gesündigt. Vers 6 und dann Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir den festen Geist. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, sagt David. Das ist Buße, Umkehr, Erneuerung. Das will Gott. Und die Frage ist, und damit komme ich zum Schluss, ist in unserem Denken schon alles Wort Gottes konform? Denken wir nur noch in diesem Rahmen des Wortes Gottes? Oder gibt es da auch noch dieses Abschweifen, diese Propaganda, die sich meldet, diese kulturellen Maßstäbe, die uns an unser Herz klopfen? Verändere dich durch Erneuerung deines Denkens. mach nicht oder orientiere nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Orientiere nicht an den Gewohnheiten dieser Welt. Unsere Kultur will uns auch prägen und hat uns geprägt. Aber jetzt gilt es, geprägt zu werden vom Wort Gottes. Denn wir wollen ja Bürger des Himmels sein. Und dann brauchen wir Reichsgottesdenken. Dann muss in unserem Kopf Reichsgottesdenken sein. Das ist eine andere Art zu denken. Die Welt will groß sein und will anderen Kommandos erteilen. Und Jesus sagt genau umgekehrt, wer groß sein will, muss euer Diener sein, muss euer Knecht sein, muss auch bereit sein, euch die Füße zu waschen. Genau umgekehrt. Die Welt will, dass sie nimmt und so glücklich wird. Andere müssen glücklich machen. Und Gott sagt, gib Liebe, dann wirst du glücklich, indem du gibst, nicht indem du forderst. Das ist der Unterschied. Man könnte noch viel sagen, aber ich möchte aufhören. Es ist genug. Bitte? Ja. Versteht ihr? Die Frage ist, wisst ihr, ich habe ganz nicht so oft über Buße gepredigt, über Veränderung, weil ich dachte, es ist eigentlich ein Thema für Menschen, die frisch zum Glauben kommen. Menschen, die frisch zum Glauben kommen, die brauchen ja diese Veränderung, die brauchen ja die Buße und die Bekehrung. Aber wisst ihr, eigentlich brauchen wir langjährige Gläubige auch das Thema Buße. Die Frage ist, sind wir schon dort, wo Gott uns haben will, in unserer Berufung? Leben wir unsere Berufung so, wie Gott sie sich vorstellt? Also es geht ja nicht nur um Zuhören des Wortes Gottes, sondern sind wir Menschen, die auch andere Menschen ansprechen, was der Glaube anbetrifft? Kriegen wir das gebacken, dass wir den Mut haben, hey, jetzt kann ich was sagen, jetzt kann ich über Jesus reden oder über die Dinge des Reiches Gottes. Und dann ist die Frage, reden wir oder schweigen wir? Versteht ihr? Ja. Ja. Ein Maßstab ist auch, inwieweit ist die Frucht des Geistes, Galater 5,22, in unserem Leben existent? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, auch wenn du gestresst bist, freundlich bleiben. Nicht so einfach. Und. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und. Sind diese Dinge ausgereift in unserem Leben? Und so weiter. So, das wären solche Fragen, die wir uns stellen dürfen. Und ich glaube, da haben wir alle noch eine Wegstrecke zu gehen. So, wie sieht es mit unserem Denken aus? Wollen wir das Gute für unseren Mitmenschen? Willst du das Gute für deinen Ehepartner, für deine Ehepartnerin? Oder wie du mir, so ich dir. Versteht ihr? Wie du mir, wart nur, du hast mir eine reingedrückt, ich zahle dir es zurück. Entschuldigung. Meine Frau verdreht die Augen. Okay, lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir auch, dass du uns immer wieder auch erinnerst an das Thema Umdenken, Neudenken, erneuert werden im Denken. Herr, wir bitten dich auch, da wo sich Bastionen an Festungen, an Denkgebäuden in uns etabliert haben, irgendwelche Bollwerke, Herr, nimm du sie weg in unserem Denken, Herr. Befreie uns von solchen Festungen, die dir nicht gefallen, Dinge, die sich verfestigt haben, die nicht gut sind, Herr. Befreie uns davon, reinige uns, Herr, dass wir wirklich in Übereinstimmung sind mit deinem Willen, dass wir erkennen können, was gut und wohlgefällig, vollkommen ist, was rein und heilig ist.